Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Geil, dass du am Start bist, eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du gute Laune mitgebracht hast. Mir hat nämlich letztens jemand gesagt, dass man mit guter Laune Podcasts viel besser hören kann als mit schlechter Laune. Und sollst du gerade schlechte Laune haben, dann hoffe ich einfach, dass sich das in den nächsten Minuten ändern wird, weil ich habe nämlich ziemlich gute Laune und ich hoffe, das steckt an. Vorab habe ich gar nicht viel zu sagen. Ich freue mich total, die Folge teilen zu können, das Gespräch irgendwie so, zwar nicht das Ganze, aber so einen Großteil von dem, was gesagt wurde, einfach weiterleiten zu können. Und ganz am Schluss gibt es noch so ein bisschen Infokram. Hier bei Open Talk Podcast hat sich nämlich ein bisschen was getan, aber das gibt's am Schluss. Vorher gibt es jetzt erstmal einen knackigen Talk und ich wünsche dir viel Spaß.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Ich durfte letztens schon wieder nach Berlin starten. Das ist in den letzten Monaten irgendwie ziemlich häufig passiert. Ich glaube, da laufen einfach echt eine Menge cooler Leute rum. Und einer dieser Menschen ist Lars Ament. Beziehungsweise die Folge kam tatsächlich wegen einem von euch zustande. Ich kannte Lars bis vor einem Monat gar nicht. Aber zum Glück gibt es die Community hier. Und dann kam das Treffen auch relativ schnell zustande. Wir saßen dann irgendwann auf einmal bei ihm in der Küche und haben gequatscht. Er hat den ein oder anderen Espresso getrunken und wir haben uns einfach unterhalten. Und wir haben über unglaublich viele Dinge geredet. Ich weiß gar nicht so recht, wie man das alles so zusammenpacken soll. Aber im Großen und Ganzen ging es eigentlich darum, dass, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirkt, das Leben echt ziemlich cool ist. Natürlich, jeder von uns hat da diese Baustellen, die Probleme, die Dinge, die nicht so cool sind, Schwächen, was auch immer. Aber wenn man das Ganze manchmal einfach aus einer anderen Perspektive betrachtet, da vielleicht aus einem anderen Blickwinkel drauf guckt und vielleicht das ein oder andere Ding irgendwie ändert, dann macht es auf einmal echt Spaß, hier zu sein. Und ich glaube, Lars ist eine Person, die ein echt cooles Beispiel dafür ist. Ich freue mich einfach mega, dass ich das Ganze hier teilen kann. Ich habe für mich wieder so viel mitnehmen können. Ich würde mich mega freuen, wenn vielleicht heute Abend vorm Einschlafen da so der ein oder andere Satz aus der Folge heute hängen geblieben ist und da vielleicht irgendwie sowas was ist, was du vielleicht mitnehmen kannst. Deshalb will ich dich gar nicht weiter auf die Folter spannen und würde sagen, wir switchen einfach mal ganz gekonnt zum Gespräch rüber. Lars, ich freue mich mega, dass wir es beide geschafft haben in Berlin, in deiner Wohnung. Danke für deine Gastfreundlichkeit.
In meiner Küche.
In deiner Küche.
Genau. Wir haben hier ein halbes Studio neben meiner Espressomaschine aufgebaut. Ist auch ein ungewohntes Bild für sie. Weißt du, ich rede mit meiner Espressomaschine. Sie ist eine alte Dame. Sie fühlt sich ein bisschen vernachlässigt, weil vor ihr so viel aufgebaut ist. Aber so, passt, kein Problem. Ich streichle sie gerade ein bisschen. So, du kommst nachher wieder. Du wirst nach vorne gerückt ins große Licht.
Wir machen heute Ausnahmesituation.
Genau.
Vielleicht einfach zum Start, für die Leute, die noch nicht wissen, wer du bist, einfach mal so ein... Ich habe mich so darauf gefreut, diese Frage zu stellen, weil ich super interessant finde, wie du dich jetzt vorstellst. Wer bist du, Lars? Was machst du? Was macht dein Leben aus?
Ich bin ein Mensch dieser Erde. Mein Name ist Lars Ament. Ich arbeite als Schriftsteller, Life-Coach, Motivator, Mentor, Wünscheerfüller, je nachdem, was gebraucht wird, dann bin ich da und ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, um diese Welt ein bisschen besser zu machen und versuche, gute Laune zu verbreiten, die Menschen an das Gute zu erinnern, an die Schönheit des Lebens zu erinnern. Ich versuche, so ein bisschen die Luft rauszunehmen aus dem ganzen Stress, den so viele haben in der heutigen Zeit. Weil sie glauben, immer besser sein zu müssen als irgendwer, stärker sein, schöner sein. Und ich war da auch mal so ein bisschen gefangen vor ein paar Jahren in dieser Spirale und habe so gemerkt, nee, das ist nicht der richtige Weg. Und so, deswegen versuche ich alles, was ich mache, mit oder unter den Aspekt zu stellen, einfach was Gutes zu schaffen, was Wertvolles zu schaffen, was einen Wert hat. Also es gibt einen schönen Spruch von Mutter Teresa, die mal gesagt hat, versuche jeden Menschen, auf den du triffst, glücklicher gehen zu lassen, als er vorher war. Also vor dem Treffen mit dir. Und das versuche ich auch. Gelingt mir nicht immer, aber ich gebe mein Bestes.
Das, also alles, was du gerade gesagt hast, war viel geben. Mhm. Also gar nicht, ich weiß nicht, natürlich stellt man sich nicht vor mit Sachen, ich nehme nur, aber gerade was, das, was du gesagt hast, war sehr, sehr viel geben. Mhm. Woher kommt das, dass so viel, was dein Leben ausmacht, was dir was gibt, dass es auf dieser Geben-Seite so stark vertreten ist?
Ich habe einfach gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich anderen Menschen helfe. Das gibt, es ist ein schönes Gefühl. Ich bin jetzt kein religiöser Mensch. Ich glaube an so göttliche Energien und sowas, aber ich gehe jetzt nicht in die Kirche. Aber es gibt einfach etwas, was in der Bibel steht, geben ist seliger denn nehmen. Ja, also wenn du Sachen gibst, ist es was Schöneres, als wenn du nur nimmst. Und ich bin jetzt nicht die Reinkarnation von Jesus oder so. Ja, ich bin ein ganz normaler Dude, ein ganz normaler Typ, der Hip-Hop hört und Espresso trinkt und das Leben genießt. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir immer gut geht, wenn ich anderen helfe. Und warum sollte ich, wenn ich genau weiß oder wenn ich merke, da ist etwas, das macht mir Freude, warum sollte ich das weniger machen? So, und ich versuche das einfach auf so mit meinen bescheidenen Mitteln einfach so zu leben und ein Vorbild zu sein und ja, Liebe in die Welt zu tragen. Ich weiß, das klingt so total so für die einen esoterisch oder spirituell oder so, aber ich sage, nee. So, es ist viel cooler, die Menschen zu motivieren, ein guter Mensch zu werden, als das Gegenteil. Und deswegen habe ich für mich entdeckt, es ist einfach unglaublich schön zu sehen, wenn du Bücher schreibst, wenn du Filme oder in Filmen vorkommst, die einfach Menschen Mut und Hoffnung schenken, die dann sagen, ey, du hast mein Leben verändert. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass du deine Fußstapfen hinterlassen hast und dass, wenn du mal irgendwann nicht mehr da bist, dass es Menschen geben wird, denen du was bedeutet hast und die dank dir oder dank deinen Gedanken oder Inspirationen ein zufriedenes, glückliches, besseres Leben leben. Das ist einfach Kingshit.
Absolut stark. Also kannst du mich einfach mal so in so eine Anfangssituation mit reinnehmen, wo du das erste Mal bewusst gegeben hast? Also irgendwie kannst du dich daran erinnern, irgendwie wo das angefangen hat? Oder war das was du immer schon irgendwie in dir hattest, dass du gesagt hast, so, es hat sich schon immer besser angefühlt zu geben? Also irgendwie so, gibt es da so eine Situation, wo du gerade spontan dran denken musst?
Also mit Sicherheit war so ein, so ein Aha-Moment, als ich Daniel zum ersten Mal gesehen habe. Daniel ist der 15-jährige Junge, herzkranke Junge, der die Hauptrolle spielt in dem Buch Dieses bescheuerte Herz und ist ja auch später ein Film draus gemacht worden mit Elias Mbarek. Und als ich gemerkt habe, dass es da jemanden gibt, der ist 15 Jahre alt, der ist herzkrank, hat ganz viele Krankheiten, schwierige Familiensituationen, der nicht mehr lange leben wird, der all die geilen Dinge des Lebens sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben wird, der aber keine Möglichkeit hat, daran was zu ändern. Und als ich von ihm gehört habe, war so ein Impuls in mir zu sagen, okay, ich möchte den mal einen Tag aus diesem Elend befreien und ihm mal so ein bisschen Spaß in sein Leben bringen. Also geben. Und da habe ich gemerkt, es hat eine unglaubliche Energie. Also als ich diesen Jungen gesehen habe, dachte ich, das könnte ich sein mit dem, mit 15. So, der sah so aus wie ich, hatte so Sommersprossen wie ich, rote Haare wie ich, so Frechdachsgrinsen wie ich. Also so, das ist echt krass. Ich habe den gesehen und ich hatte Gänsehaut bekommen. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie so, ich kann hier nicht nach einem Tag weg, das dauert jetzt länger. Das ist jetzt eine längere Geschichte. Und da bin ich dabei geblieben. Und das war vielleicht so tatsächlich ein Moment, wo ich sagen würde, der hat mein Leben in eine andere Richtung gelenkt. Einfach indem ich einem kranken Jungen geholfen habe, schöne Dinge zu erleben. So.
Das war so eine Frage, die schon vor dem Gespräch hier in meinem Kopf rumgeschwirrt ist, weil ich habe eure Geschichte, habe ich sehr intensiv beobachtet, irgendwie, wie das alles so abgelaufen ist. Und eigentlich würde man ja denken, dass quasi du die Person warst, die ihm nur geholfen hat, weil du die Person warst, die da war, die ihm Dinge ermöglicht hat. Aber allein, wie du es gerade schon beschrieben hast, war es eher so eine Win-Win-Situation, oder?
100%. Also Das ist witzig, weil sagen ganz viele zu mir, oh Lars, du hast, weil Daniel lebt noch, ja, also was damals niemand gedacht hätte, kommt mich jetzt auch besuchen am Wochenende wieder und wir machen wieder Action. Und sagen eben ganz viele, Lars, du hast das Leben dieses Jungen gerettet. Und dann sage ich, kann ich nicht beurteilen, was ich aber ganz sicher weiß, er hat meins gerettet. Weil wenn ich die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe und verbringe und das, was ich für ihn gemacht habe, habe ich natürlich immer auch für mich gemacht. Also so, wenn ich ihm helfe, helfe ich in Wahrheit auch mir. Die Energie, das ist so, wir sind alle verbunden miteinander. Das, die Luft, die ich ausatme, atmest du ein. Wenn ich ihm helfe, helfe ich auch mir. Wenn es ihm gut geht, geht es mir auch gut. Dieses Gefühl, dass deine Taten eine direkte, unmittelbare Konsequenz hat. Also ich mache etwas und da ist dieser kranke Junge, der hat dann mal durch deine Handlung 2 Stunden seine Krankheiten vergessen. Nochmal, das ist so Kingshit, das ist so das größtmögliche Glücksgefühl, das ich mir so vorstellen kann, etwas zu machen, um anderen zu helfen. Ohne etwas zu erwarten, einfach nur, weil es sich gut anfühlt. Das habe ich da mit Daniel tatsächlich in der geballten Form so zum ersten Mal richtig bewusst wahrgenommen, was für ein geiles Gefühl das ist, einfach Sachen zu machen, die was bewirken.
Aber wie ist es denn jetzt mit jemandem, der das gerade hört und sich denkt, ja klar, cool, das ist auf jeden Fall gut zu helfen, aber ich habe selber in meinem eigenen Leben so viele Probleme, dass eigentlich mir geholfen werden müsste, wenn ich jetzt meine Zeit investiere, um für jemanden anderen da zu sein. Um jemanden anderen was zu geben, dann, ja, aber was ist dann mit mir? Also, weißt du, was ich meine?
Das ist ja ganz oft das Problem, was viele, viele Menschen haben, dieses Helfer-Syndrom. Das heißt, sie ignorieren ihre eigenen Probleme, fokussieren sich nur auf die anderen und opfern sich teilweise bis zur Erschöpfung auf, um anderen zu helfen. Vergessen sich selbst aber dabei komplett. Das heißt, ihr Akku wird immer leerer, und der Akku von anderen Menschen immer voller. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich anderen Menschen helfe, wird mein Akku voller. So, das heißt, es war total im Prinzip egoistisch. Ich sage zum Beispiel ganz häufig zu Eltern, ja, in meinen Coachings so, mach was gut für dich ist. Tue Dinge, die gut für dich sind. Und dann höre ich ganz oft, ja, aber ist es nicht egoistisch? Lass uns mal das Wort austauschen durch Selbstliebe. Also, Egoismus ist zum Beispiel so, du fährst in einem Boot und du bist der Kapitän auf jeden Fall, weil du der Krasseste bist und du bestimmst die Richtung und jeder, der auf dem Boot drauf ist, muss sich nach dir richten. So, das ist Egoismus. Du denkst nur an dich und nach dir die Sinnflut. Selbstliebe bedeutet, ich baue mir das schönste Boot. Auf diesem Boot kann ich alle Menschen mit draufpacken, die ich gerne habe. Indem es mir gut geht auf meinem Boot, geht es den anderen Menschen im Boot auch gut. Und wir schippern gemeinsam übers Wasser. Und das Wasser ist dann das Leben. Das sind bildlich gesprochen.
Absolut geile Metapher.
Ja. So. Und egoistisch ist so, ey, ich bin der Captain, ich mache die Regeln. Jeder, der auf meinem Boot ist, hat das zu machen, was ich sage. Merkst du den Unterschied?
Ja.
So, und dann sage ich zum Beispiel so, wann kannst du der beste Vater für dein Kind sein? Wann kannst du der beste Freund für deine Frau sein oder für deine Freundin sein? Wenn es dir gut geht, wenn dein Akku voll ist. Also kümmere dich um dich. Kümmere dich, dass es dir gut geht. Erst dann kannst du die Liebe auch weitertragen an deine Liebsten, an die Menschen, die du gerne hast. Was bringt es dir, wenn du permanent kurz vorm Umfallen bist, nur um irgendwelche Situationen aufrechtzuerhalten. Deswegen mal auf Pause drücken, die Luft rauslassen, mal ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ey, ich kann gerade nicht mehr, wir müssen die Situation einfach, wir müssen das neu machen, wir müssen uns was Neues überlegen, wie wir mit unserer Familie oder im Job oder im Freundeskreis umzugehen haben. Aber das machen halt viele nicht, weil viele halt glauben, das ist eine Schwäche und Schwäche zeigt man nicht. Und man muss immer Stärke zeigen und eine Brust raus und man muss dominant sein und Alpha-Tier und all das. Und ich sage, mach das genau das Gegenteil. Nimm deine Schwächen, pack sie auf den Tisch, mach sie öffentlich, rede darüber Und dann kann diese Schwächen nämlich niemand mehr gegen dich verwenden. Das ist so eine Superkraft, die total unterschätzt wird. Mach deine Schwächen öffentlich, steh dazu. Und das Gute ist, jeder hat Schwächen.
Das ist so ein wichtiger Punkt. So, aber jeder. Das vergisst man ja, wenn man auf seine eigenen Schwächen guckt. Das ist ja, ich bin die einzige Person, die gerade leidet. Die einzige Person, die Probleme hat. Das ist ja so leicht, in diesen Trichter reinzukommen.
Genau, weil dann kommt der Tunnelblick und ich armer kleiner Kerl, ja, immer ich. Dann bist du in der Opferrolle drin. Und die Wahrheit ist, jeder auf dieser Welt ist in irgendetwas schlecht. Cristiano Ronaldo kann sehr gut Fußball spielen. Ich bin mir ganz sicher, dass er nicht kochen kann. So. Du kannst vielleicht super kochen, bist aber völlig untalentiert, wenn es darum geht, ein Tor zu schießen. Das eine ist nicht besser als das andere. Ist nur was anderes. Ja. Es ist nur was anderes. Und wir gucken halt permanent auf andere, die irgendwie im Rampenlicht stehen oder scheinbar etwas haben, was wir nicht haben, und vergleichen uns. Und wir vergleichen uns immer mit den Menschen, von denen wir glauben, dass sie über uns stehen. Dass sie etwas haben, was wir noch nicht haben. Wir vergleichen uns, nehmen wir eine Bürosituation. Es kommt ein neuer Mitarbeiter, der wird als der neue Wunderknabe oder das ist so ein aufstrebendes Talent und der Chef feiert den und der ist jetzt ganz neu. Und dann hast du 20 Mitarbeiter und gucken auf den und sehr viele denken sich, aha, warum ist denn jetzt der auf einmal der Star? Bei uns in der Firma. Ist der erste Tag. Man vergleicht sich mit dem, fühlt sich schlecht. Mit dem Praktikanten, der zeitgleich angefangen hat, mit dem vergleichst du dich nicht. Weil du ganz genau weißt, der steht unter mir in der Hierarchie. Wir vergleichen uns immer mit denen, die über uns stehen. Jedenfalls glauben wir, dass sie über uns stehen. Und wir fühlen uns automatisch schlecht. Sobald du dich vergleichst, fühlst du dich immer schlecht. Du hast dich noch nie in deinem Leben gut gefühlt, wenn du dich mit jemandem verglichen hast. Noch nie. Weil wir uns immer mit denen vergleichen, die ja den Weg, der vor uns liegt, schon gegangen sind.
Das finde ich mega interessant, dieses Bild. Also ich habe mich viel mit dem Thema Vergleichen auseinandergesetzt, auch gerade aufgrund von Social Media und irgendwie der ganzen Zeit, in der wir uns momentan bewegen, aber das finde ich mega.
Ich will dir mal ein Beispiel sagen zum Thema Social Media. So, es gibt ja die ganzen Influencer, die ein Bild von sich präsentieren, wo du denkst, okay, da ist eigentlich jeder so krass wie Beyoncé. Ja, also wenn du dir die Fotos anschaust und das, was du so, und das Bild, was sie oftmals von sich selbst zeichnen. Ja. Ich war mal auf einer Veranstaltung und eine Influencerin stand vor mir, die hat nicht den Mund aufbekommen. Die war so irgendwie, man könnte jetzt das freundlich sagen, schüchtern, ja, aber die stand da wie so ein Mäuschen und hat einfach nichts gesagt und war nur so in ihrem Handy drin und hat quasi die Party und dieses ganze Event gar nicht wahrgenommen. So, wir haben uns kurz vorgestellt und die hat kein Wort gesagt, einfach aus Unsicherheit. Aber online, wie sie sich präsentiert, ist genau das Gegenteil. Das heißt, das müssen wir uns halt immer wieder in Erinnerung rufen. Das, was wir in den sozialen Medien sehen, oftmals ist es ein Schauspiel. Da wird ein Image kreiert, was ganz oft überhaupt nicht der Realität entspricht. Ich bin überhaupt nicht gegen Social Media. Im Gegenteil, ich bin ja auch drauf. Ja. Also folgt mir, Lars Amen auf Instagram.
Flag.
Ja. So, du musst es eben nur wissen, dass eine Freundin von mir war mal zur Fashion Week hier, ein Model, und ja, hat hier bei mir übernachtet. Und die hat zu mir gesagt, ich muss nur ganz kurz ein Foto machen. Das hat 2 Stunden gedauert. Für ein Foto. Aber wenn du dir das Foto dann angesehen hast, war das so das Image, was transportiert wurde. Ich habe mal ganz schnell eben ein Selfie gemacht.
Gerade aufgestanden
ja. Und so. Wirklich. Und das muss man sich immer und immer wieder bewusst machen, dass das, was du siehst, ist das, was die Leute wollen, was du siehst. Und deswegen war das für mich so wichtig, auch in dem neuen Buch, genau da mal das aufzubrechen und zu sagen, ey, pack deine Schwächen auf den Tisch. Mach das einfach mal. Und erstens, du wirst dich so viel freier fühlen, du wirst dich so viel besser fühlen. Du wirst merken, wie andere Menschen auf einmal auf dich aufmerksam werden und sagen, ey, krass, dass du das schreibst. Puh, da bist du echt einen Schritt voraus. Ich würde es so gerne auch, aber ey, du bist ein Vorbild für mich. So, ich habe deinen Podcast gehört, deine Folge, die zweite Folge, wo du erklärst, warum du den Podcast machst und dass du so Probleme mit den schwitzigen Händen hast und so. Super Beispiel. Mach es öffentlich und du wirst feststellen, dass so viele Menschen in anderen Bereichen ihres Lebens ähnliche Schwierigkeiten haben, mit denen sie zu kämpfen haben.
Ja, total.
Es gibt so viele Menschen, die Krankheiten haben, mental oder körperlich, die in einer Familiensituation stecken, die alles andere als ideal ist, die Probleme mit der Schule haben. Jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise mit diesem Leben zu kämpfen. Mal mehr, mal weniger, mal stärker, mal schwächer. So. Und wenn du dann jemand bist, auch in so einer Gesprächsrunde zum Beispiel, du bist auf einer Party und was machen denn die meisten Menschen, die auf Partys gehen? Die verkaufen sich selbst.
Ego-flexen.
Also Ego-flexen.
Hardcore, so. Ja.
Ich bin geil und hier mein Urlaub und es wird ganz nebenbei der Schlüssel vom Porsche auf den Tisch, vom Porsche auf den Tisch gelegt, so nach dem Motto, Leute, guck mal alles, was für ein tolles Auto ich fahre, mein toller Job, wie viel Geld ich verdiene. So, es ist alles hängt mit Status zusammen. Und das ist so wahnsinnig anstrengend. Weil jeder präsentiert sich und jeder will sich verkaufen und jeder will ein Image transportieren. Wenn du das jetzt aufbrichst und etwas machst, was die anderen nicht machen, scheinbar eine Schwäche oder eine scheinbare Schwäche einfach mal so in den Raum wirfst. Oder was Witziges. Stell dir einfach vor, so 5 Jungs und 2 Mädels stehen so da und jeder will sich selbst übertrumpfen mit irgendwelchen Hobbys, irgendwelchen Anschaffungen. Guck mal, hier mein neues Handy oder wo ich jetzt im Urlaub war oder so. Dann hörst du dir das an, die Mädels sind schon gelangweilt, weil es dir auch nervt, ja, wenn die Jungs sich immer selbst abfeiern. Und du sagst dann irgendwas, ja, ich habe letzte Woche im Wald Indiana Jones gespielt. Wir haben uns so lustige Strumpfhosen angezogen, sahen aus wie Robin Hood und sind dadurch durch den Wald gelaufen. Was ja total komisch aussieht. So das Bild, irgendwie so ein paar Jungs mit grünen Strumpfhosen spielen Robin Hood im Wald. Und du erzählst es aber voller Euphorie und voller Selbstbewusstsein und das, als ob das für dich das Normalste der Welt ist. Was passiert? Die anderen wissen nicht, wie sie damit umzugehen haben.
Ja.
Also so, du brichst schon mal so die Regeln. Und die beiden Mädels, die anderen abschleppen wollen, die aber permanent so einen Ego-Flex machen, so ich bin der Geilste, das machen sie ja nur, weil sie ja wollen, dass sie damit etwas erreichen dadurch. Sie wollen ja cool wirken, sie wollen ja dominant wirken. In Wahrheit ist das eine Schwäche. Du bist derjenige, der einfach auf alles scheißt. Du sagst, ich mach, was ich will. Wenn ich am Wochenende Bogen schießen will mit selbstgebastelten Holzbögen im Wald und Robin Hood spiele, in grünen Strumpfhosen, mache ich das. Warum? Weil ich kann, weil es mein Leben ist, weil ich da Bock drauf habe und weil es Spaß macht. Was glaubst du, wen die beiden Mädels cooler finden? Die werden nämlich sagen, ey, der hat Eier in der Hose, der macht das, was die anderen sich nicht trauen. Der steht zu sich. Und Selbstbewusstsein ist das attraktivste Merkmal, was man haben kann. Selbstbewusstsein, ich werde es mal ganz langsam sagen. Selbstbewusstsein ist das attraktivste Merkmal, was du haben kannst. Du brauchst nicht viel Kohle, du brauchst keinen tollen Job, musst nicht mal gut aussehen. Wenn du einfach zu dir selbst stehst und machst, worauf du Bock hast, ganz egal, was irgendwer dazu sagt, bist du der coolste von allen. Da kann Brad Pitt neben dir stehen, der hat keine Chance gegen dich. Weil dieses Selbstbewusstsein ist unzerstörbar. Was soll denn passieren?
Ja, also es ist, allein das habe ich durch den Podcast hier auch gemerkt, dass es total komisch ist. Ich habe so viel Angst davor gehabt, meine Schwächen zu veröffentlichen, über Themen zu reden, die mich beschäftigen. Und eigentlich ist es den Leuten, ich will nicht sagen egal, aber es spielt gar nicht so eine wichtige Rolle, was du machst. Mhm. Allein, dass du was machst, wo du selber hinterstehst.
Genau. Ist doch mega interessant. Also, wenn ich jemanden treffen würde und er würde mir erklären, dass er Bienen züchtet. Und er würde das mit so einer Leidenschaft erklären, mit funkelnden Augen, würde mir erklären, dass er seinen Garten umgebaut hat und dass da jetzt 2-mal im Jahr Bienenvölker kommen und er den Honig macht und das und das und das. Und es ist wirklich so voller Euphorie, die er erzählt. Und du merkst so, das sind gerade richtig gute Vibes. Weil der macht etwas, was seine Leidenschaft ist und der steht dazu. Da kann jemand kommen und sagen, ja, ich fahre es dann mit meinem Ferrari, fahre ich geile Autorennen auf dem Nürburgring und so. Wir machen das. Wir sind so eine coole Gruppe von so 5-6 Leuten. Der eine fährt einen Lotus und der andere einen Bugatti und so. Cool, viel Spaß. zurück zu den Bienen.
Ja, absolut.
100 Pro.
Absolut.
100 Pro. Und das soll sich jetzt gar nicht so anhören, so nach dem Motto, dass ich gegen Menschen bin, die viel Geld haben oder sich teure Hobbys leisten, überhaupt nicht. Also wenn du mit der gleichen Euphorie mir über deine Autorennen erzählst, wie der Kollege über die Bienen, bin ich auch bei dir. Es geht aber darum, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich alles? Warum habe ich mir jetzt den Ferrari gekauft? Was ist der wahre Grund? Bin ich wirklich Fan von Ferrari? Bin ich wirklich Fan von dem Motor, von dem Sound, von all dem Technischen? Oder geht es mir auch darum, dabei gesehen zu werden, wie ich den Ferrari fahre?
Da würde ich gerne eine These in den Raum werfen. Und zwar habe ich aufgrund des Podcasts einen Gast, der hier war, habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und dann habe ich es letztens im Buch gelesen, dass alle Entscheidungen, die wir treffen, entweder aufgrund von Angst oder aufgrund von Liebe getroffen werden. Genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wenn wir irgendwie dieses Ego-Geflexe machen, ist es ja nicht, dass wir etwas erzählen, weil es unsere, in Anführungsstrichen, Liebe ist, weil wir voll dahinter stehen. Es ist diese Angst, nicht gesehen zu werden, wenn wir nicht Ego-Flexen machen. Geht das in so eine Richtung?
Auf jeden Fall. Ja. Also sobald du dich selbst unabhängig machst von äußeren Einflüssen, bist du unangreifbar. Also damit meine ich zum Beispiel, du triffst jegliche Entscheidung, im Großen wie im Kleinen, darauf, was du wirklich im Herzen fühlst und nicht, was dein Ego dir sagt, was das Beste für dich wäre. Weil dann kann alles passieren, aber es kann an deinem Glückszustand kann sich nichts ändern.
Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut, ja.
Wenn du zum Beispiel, ne, du bist im Club und sprichst jemanden an. Wenn dein Ego zu dir sagt, okay, du machst es, weil du dir etwas erhoffst. Du erhoffst dir ein Resultat, wie die Telefonnummer oder ein Kuss oder ein One-Night-Stand oder whatever. Das ist alles Ego. Du tust etwas nicht des Tuns willen, sondern weil du dir ein Ergebnis erhoffst. Du erhoffst dir eine Auswirkung. Du machst es nicht, um mit deinem Partner oder ist ja noch nicht dein Partner, aber mit der Frau oder dem Mann ein Gespräch zu haben, sondern du machst es, weil du sie ins Bett kriegen willst. Wenn du aber sagst, okay, ich ändere mein Mindset, ich vergesse mein Ego, ich will versuchen, wenn ich diese Person anspreche, 2 Minuten oder 3 oder wie viel Zeit auch immer, eine gute Zeit zu haben. Ich möchte nur, dass ich und sie in diesen 2 Minuten, in denen wir miteinander reden, eine gute Zeit haben. Ohne Ausgang. Ich erwarte nichts. Ich tausche meine Erwartungen gegen Dankbarkeit. Ich bin dankbar für diesen Moment. Dann kannst du nicht verlieren. Weil was soll passieren? Du redest und sagst vielleicht, hey, ich habe dich gerade hier gesehen, du sahst so unentschlossen aus, kann ich dir helfen? Der Gin Tonic hier schmeckt super. Komm, lass uns auch einen zusammen trinken. Ich bin übrigens Lars. Und dann redest du. Du willst nichts. Du willst nur eine gute Zeit haben. Dann kann alles passieren. Wenn du eine Erwartung hast, kannst du sehr wahrscheinlich verlieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du Nein hörst, ist immer größer, als dass du ein Ja hörst. Und dann bist du enttäuscht. Das ist alles Ego. Das heißt, ich unterhalte mich mit jemand und es geht nur darum, eine gute Zeit zu haben. Und die habe ich immer, wenn ich nichts erwarte.
Du hast gerade noch ein Wort. Gerade als du es gesagt hast, kam die Sonne raus. Dankbarkeit.
Dankbarkeit, das ist der Schlüssel.
Kannst du da einfach so ein, was heißt Dankbarkeit für dich, was ist das? Für was bist du dankbar im Leben?
Wir müssen uns einfach mal überlegen, was das für ein unfassbares Geschenk ist, am Leben zu sein. Wenn du dir mal bewusst machst, ich bin kein großer Mathematiker.
Ja, ich auch nicht.
Ich hatte in der 6. Klasse eine 6 in Mathe und wirklich eine 6, es hat niemand eine 6 in Mathe. Aber als ich mal eine 5 geschrieben habe, hat mein damaliger Mathelehrer unter die Arbeit geschrieben, Herr Arment, Gratulation, langsam sehen Sie Land. Ja, bei einer 5. Also Mathe hat mich nie interessiert, obwohl meine Mutter Mathelehrerin war. Das muss man sich auch mal vorstellen, was sie für ein Leben hatte mit mir. Auf jeden Fall die mathematische Wahrscheinlichkeit als Mensch geboren zu werden in diesem Land ist so gering, dass es fast nicht möglich ist. Es ist sechsmal wahrscheinlicher, ein Sechser im Lotto nacheinander zu bekommen, als als Mensch geboren zu werden.
Echt?
Mhm. Es gab mal einen Professor von der Stanford University, Stanford oder Harvard, ja, also Menschen, die wirklich sich mit Zahlen auskennen und Mathematikprofessoren sind, die haben das mal ausgerechnet. Es ist so unfassbar unwahrscheinlich, geboren zu werden als Mensch. So, es ist krass. Und wir haben quasi das größte, den größten Kampf haben wir schon gewonnen, wenn wir auf die Welt kommen. Wir haben uns gegen, keine Ahnung, Milliarden von anderen Spermien durchgesetzt und so. Und deine Mutter hätte auch kurz bevor sie dich gezeugt hat, auch aus dem Bett aufstehen können und hätte was anderes machen können. All das hat sie nicht und so, du bist auf die Welt gekommen. Dankbar. Du bist gesund. Sei dankbar. Du hast ein Dach über dem Kopf. Sei dankbar. Du bist vielleicht nicht ganz blöd im Kopf. Sei dankbar. Dein Kühlschrank ist voll. Sei dankbar. Du hast ein paar Euros in der Tasche. Sei dankbar. Die Sonne scheint heute. Sie ist gerade rausgekommen. Sei dankbar. Du darfst hier in Deutschland zur Schule gehen und musst kein Geld dafür bezahlen. Sei dankbar. Hier kommt Wasser aus dem Wasserhahn, für das du fast nichts bezahlst. Sei dankbar. Wenn du krank bist, kannst du zum Arzt gehen und du kriegst einen Termin. Musst vielleicht ein bisschen warten, aber du wirst hier nicht sterben. Sei dankbar. All diese Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, sind's nicht. Ich bin viel gereist in meinem Leben. Ich war in Rio, da bei den Ärmsten der Armen in den Favelas gewohnt. Für die ist das, was wir hier für selbstverständlich erachten, wäre der Jackpot. Das wäre der Jackpot. Das ist unerreichbar. Und wir denken, naja, Standard. Nee, ist es nicht. Und wenn du mit dem Mindset durchs Leben gehst, morgens wirklich mal durchatmest und dir überlegst, dass diesen ganzen Stress, den wir uns selbst machen, dass das unnötig ist. So, ist einfach unnötig.
It's all good.
It's all good. So, du kannst super erfolgreich sein mit dem, was du machst. Du kannst ein mega Leben haben und trotzdem kannst du durch viele Techniken dir Wege erarbeiten, in denen du dich frei machst von diesen ganzen Erwartungen und von dem Erfolgsdruck und von dem ganzen Quatsch, der auf uns einprasselt jeden Tag, indem du einfach achtsamer bist. So, hin und wieder mal auf Pause drücken und ja, die guten Dinge, die jetzt schon da sind, wahrnehmen. Das ist für mich Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, aus meinem Hobby einen Beruf gemacht zu haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich schreiben darf. Was für ein Geschenk. Ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Leben führen darf. Mega. Aber das kannst du auch auf deine Art, in deinem Leben, mit deinen Mitteln. So. Du darfst halt nur nicht versuchen, mein Leben zu kopieren. Genauso wie ich nicht versuchen sollte, dein Leben zu kopieren. Weil du andere Werte hast wie ich, du andere Erfahrungen hast wie ich, du woanders wohnst. Jeder von uns lebt ein anderes Leben. Deswegen sage ich halt so, der Killer für alles ist einfach brutale Ehrlichkeit. Sei einfach ehrlich zu dir. Und zwar 100%. So verarschen kannst du andere, aber nicht dich. Das geht kurzfristig vielleicht gut, ja, dass du damit durchkommst, aber langfristig, du kannst dich nicht selbst betrügen. So irgendwann brichst du ein unter deinen eigenen Lügen und Selbstbetrug. So, das heißt, frag dich, was will ich erreichen? Ich glaube, dass du mit drei Fragen dein ganzes Leben kontrollieren kannst. Was will ich erreichen? / vielleicht, was ist mir wichtig im Leben? Zweitens, was bin ich bereit dafür zu tun? Und drittens, was hindert mich daran? Du hast keine Zeit? Okay, dann lass uns mal checken, wie du deinen Tag verbringst. Wie viele Stunden Netflix am Tag? Wie viele Stunden Instagram am Tag? Wie viele Stunden irgendwas am Tag? So. Kannst du da schon mal 3 Stunden abziehen. Du sagst, du hast keine Zeit. Hier hast du 3 Stunden Zeit. Du fährst morgens 1 Stunde mit dem Bus zur Arbeit. Da hast du 1 Stunde Zeit. In 1 Stunde im Bus kannst du eine neue Sprache lernen. Jeden Tag. Wenn du jeden Tag 2 Stunden neue Sprache lernst, auf dem Hinweg zur Arbeit und auf dem Rückweg zur Arbeit, kannst du in 1/2 Jahr eine neue Sprache. Sag nicht, du hast keine Zeit. Das ist alles eine Frage der Prioritäten. Wie wichtig ist es dir? Und den meisten Leuten ist es eben dann doch nicht wichtig genug.
Es gibt noch so viel, wo ich am liebsten drauf eingehen würde. Du droppst halt immer die Sachen, allein so Nebensätze, da ist so viel drin. Und ich weiß nicht, das, was ich meine, ich habe ja ein bisschen gecheatet, in ein Buch reingelesen. Und da habe ich irgendwann eine Frage gelesen. Und zwar hast du die Frage gestellt quasi an den Leser, dieses, wovor hast du Angst im Leben? Mhm. Und dich jetzt einfach so reden zu hören, da war schon die ganze Zeit dieses, wovor hat jemand wie du in Anführungsstrichen noch Angst? Gibt es da was, wenn man so durch die Welt geht, wenn man so viel Lebenserfahrung gesammelt hat, wenn man so viel zu sich selbst gefunden hat? Gibt es da noch groß Sachen, wo du sagst, da habe ich Angst vor? Wenn du sagst, was ja bei vielen der Fall ist, dieses, wenn ich sterbe, ich weiß nicht, ob das dann wichtig war, was ich gemacht habe. Also wovor hat jemand wie du Angst? Gibt es sowas noch? Oder ist es einfach all good?
Also, ja, es gibt ja verschiedene Formen von Ängsten. Also ich würde sagen, dass ich im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden bin mit meinem Leben. Und das, man muss ja immer überlegen, was würde passieren, wenn du morgen stirbst? So, du weißt, dass du morgen stirbst. Es gibt in dem Buch ein Kapitel, das heißt, es ist eine Challenge auch, nur noch 24 Stunden. Das ist angelehnt an einen Rap-Song von Mace und The Lox und DMX. Das heißt 24 Hours to Live. Und darin rappt eben Mace auch so, if you got 24 Hours to Live, what would you do? So, was würdest du noch machen? Welche Entscheidung würdest du noch treffen? Und ich mache eben in dem Buch diese gleiche Challenge auch. Und da ist mir aufgefallen, dass ich im Prinzip ziemlich glücklich bin mit meinem Leben. Also es gibt nichts, was ich bedauern würde, nicht gemacht zu haben. Aber natürlich kommen neue Sachen dazu. So, ich habe ja erst mein halbes Leben gelebt. Ja, so, es liegen noch hoffentlich 40 bis 50 Sommer vor mir. Ja, genau. <Shame. lacht> Und klar, es gibt jetzt die einen, die sagen, oh, ich bin schon 40 Jahre alt. So, oh mein Gott. So, das Glas ist halb leer. Ja, und ich sage, no way, mein Glas ist noch halb voll. Ich habe erst die Hälfte rum. Ich habe noch eine ganze Hälfte. Ich habe noch 40, 50 Jahre. Jackpot. Was ich in 40 Jahren machen kann. Was du in einem Jahr machen kannst. Was du an einem Tag machen kannst, wenn du es richtig machst. Das ist unbeschreiblich. Und Angst hätte ich tatsächlich nur vor der Vorstellung, irgendwann 90 Jahre alt, 95 Jahre alt zu sein, auf meinem Sterbebett zu liegen und mir eingestehen zu müssen, eben nicht ehrlich gewesen zu sein zu mir selbst und Dinge eben nicht gemacht zu haben, die ich unbedingt machen wollte. Und sie aus Angst nicht gemacht zu haben. Angst vor Zurückweisung, Angst vor Scheitern, Angst vor Ablehnung, Angst davor, ausgelacht zu werden. Jeder hat so seine eigenen Ängste. Und das Schöne ist, sobald du dich deinen Ängsten stellst und sobald du irgendwo hingehst, wo die Angst lebt, verschwindet die Angst. So, sobald du diesen einen Schritt machst, wo die Angst sich befindet, so diese eine Grenze verschiebst, ist sie weg. Sie kommt zwar wieder, aber dann machst du es erneut. Und wieder und erneut, wieder erneut. Und irgendwann stellst du fest, sie ist ganz weg. Warum? Weil du dir ganz viel selbst Bilder geschaffen hast, auf die du zurückgreifen kannst. Also, wenn du zum Beispiel wenn du Angst davor hast, vor Menschen zu sprechen, dann sind es ja nicht die Menschen, die dir Angst machen, sondern das ist die Stimme in deinem Kopf, die dir was einredet, was du alles, ja? Du könntest scheitern, du könntest nicht gut sein, du könntest versagen, du könntest deine Worte vergessen, du könntest ausgelacht werden und so weiter. Jetzt machst du das aber 100 Mal und kannst 100 Mal auf positive oder selbst erlebte Erfahrungen, Bilder zurückgreifen, dann wird die Angst kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Deswegen, Übung hat schon unsere Oma gesagt.
Mach den Meister.
Übung macht den Meister. Es ist so, guck mal, ich war mal bei einem Radiosender und der Moderator hat so gemeint, ja Lars, das, was du sagst, das ist ja alles richtig, aber irgendwie, das klingt alles nach Kalenderspruch.
Aber genau diese Kalendersprüche sind das, was das Leben
so ist. Es. Und dann sage ich, ja, du hast völlig recht. Ja, das ist alles ein Kalenderspruch. Aber deswegen ist es nicht weniger wahr.
Ja.
Ja. Übung macht den Meister, ist ein Kalenderspruch. Ist da irgendwas Falsches dran? So, nee, es ist einfach richtig. Übung macht den Meister. Cristiano Ronaldo ist deswegen so gut, weil er übt. Jeden Tag 10 Stunden. 7 Tage die Woche. Deswegen ist er heute in seinem Bereich ein Meister. Er hat eine Meisterschaft erreicht. So, wenn du gut kochen willst, üben. Kochen, kochen, kochen. Jeden Tag. Wenn du gut, egal was, wenn du ein Barista sein willst, um den besten Espresso der Welt zuzubereiten, musst du üben. Wenn du ein guter Arzt sein willst, musst du üben. Wenn du ein guter Schauspieler sein willst, musst du üben. Ein guter Schriftsteller musst du üben. Üben, üben, üben. Und dann geht die Angst weg, weil die Selbstsicherheit dazu kommt. Angst kommt oftmals auch dann oder wird sehr stark, wenn du etwas machst, wo du weißt, da bist du nicht gut vorbereitet. Wenn du in den Wettkampf gehst und du weißt, ich bin nicht richtig fit oder es gibt so ein paar Disziplinen, da bin ich nicht so 100% sicher, dann kommt die Angst, die Unsicherheit, die macht dich wahnsinnig. Wenn du aber weißt, egal welches Szenario passiert, ich bin vorbereitet, verschwindet die Angst. Warum? Weil nichts passieren kann, worauf du nicht vorbereitet bist. Ändere deine Gedanken und du änderst deine Welt.
Das ist auch wieder Kalenderspruch.
Ja.
As fuck, aber es ist so true.
Aber ja. Es ist einfach so. Es sind unsere Gedanken, die unsere Welt beschreiben, die uns. So, jeder geht durch die Welt und die Gedanken, die wir haben, interpretieren das, was wir sehen. Das heißt, jeder hat was anderes im Kopf, weil jeder andere Gedanken hat. So, das heißt, jeder von uns sieht die Welt anders. Und das darf man halt nicht vergessen, wenn es darum geht, bei Streitereien zum Beispiel, sind zwei Menschen im Raum, etwas passiert und beide Menschen haben das Gefühl, okay, ich kenne die Wahrheit. Aber beide Menschen interpretieren die gleiche Situation vielleicht völlig anders. Aufgrund der eigenen Geschichte, aufgrund des eigenen Wertesystems, der eigenen Glaubenssätze, der eigenen aktuellen Lebenssituation und so. Deswegen, take it easy, ein bisschen so Luft rauslassen, nicht immer sofort das Ego dominieren lassen, mal zurücktreten und sich selbst mal ein bisschen beobachten und so zu hinterfragen, was könnte das jetzt eigentlich noch bedeuten? Ich bin jetzt genervt wegen irgendwas, okay, kann ich jetzt sein? Ich kann jetzt entweder genervt sein oder mal kurz zurücktreten, mich selbst beobachten und mich selbst fragen. Was könnte diese Situation noch bedeuten? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, außer genervt zu sein? Was könnte ich jetzt Positives daraus mitnehmen?
Das ist auch schon die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Was hat jemand, der... Also erstmal finde ich es überkrass, wie hart du eben jetzt bist. Das ist mir von Anfang an eben aufgefallen, wo wir eben im Café waren. Keine Ahnung, das ist so... Das ist immer noch so sehr komisch, solche Menschen zu sehen, die so hart irgendwie jetzt gerade da sind. Ich finde das krass. Und ich bin jemand, der sehr viel mit meinem Kopf schon in der Zukunft lebt, hinsichtlich Law of Attraction. Ich stelle mir Sachen vor, die passieren sollen. Ich habe zum Beispiel mein Buch schon geschrieben. So einfach in meinem Kopf. Wie ist das mit dir? Hast du noch Ziele? Hast du viele Träume? Hast du Sachen, die du... Oder natürlich hast du das. Was, nimm mich mal so ein bisschen mit. Was willst du in den nächsten 40, 50 Jahren, die noch da sind? Was sind da so Sachen, die du noch bewegen möchtest, die du noch kreieren möchtest, die du noch in die Welt nach außen strahlen möchtest?
Also so, ich kann dir jetzt nicht sagen, was jetzt so wahnsinnig beeindruckend ist, weil mich so Statusgeschichten überhaupt nicht interessieren. Also ich habe letzte Woche meinen kleinen Lupo verkauft, ja, weil ich den nie benutzt habe. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, wie es jetzt ist. Also so, wenn das so bleibt für den Rest meines Lebens, so würde ich unterschreiben. Gibt andere Sachen, die dazukommen könnten, aber es muss nicht sein. Ja, ich bin zum Beispiel, vor kurzem bin ich gefragt worden, Lars, bist du eigentlich traurig, dass du Single bist? Habe ich so gesagt, warum sollte ich traurig sein? Ja, weil die meisten sind doch verheiratet in dem Alter oder haben einen Partner. Ja. Also viele haben einen Partner, viele sind verheiratet, nicht alle. Aber was ist denn besser daran? Ja, ist doch irgendwie schöner zu zweit. Ja, stimmt, es ist schön zu zweit. Ich bin aber auch total gerne mit mir alleine. Es ist beides gleichberechtigt schön. So, das heißt, ich bin total glücklich mit mir, wenn ich alleine bin. Wenn ich jetzt morgen Abend oder heute Abend jemanden kennenlerne, die Frau meines Lebens, und ich sie heirate und wir Kinder kriegen, nehme ich. Wenn das nicht passiert, it's all good. Es muss nicht passieren. So, es gibt kein besser und schlechter. Es gibt immer nur neue Situationen. Das Geheimnis, so glaube ich jedenfalls, für ein gutes Leben ist, sein eigenes inneres Glücksgefühl nicht von äußeren Dingen abhängig zu machen. Ob ich jetzt heirate oder nicht heirate, das darf an meinem inneren Glück nichts ändern. Weil dann ist alles ein Bonus.
Wenn man es messen könnte, Skala von 1 bis 10, Vertrauen ins Leben haben, wo würdest du sagen, wie viel Vertrauen hast du ins Leben?
Ins Leben, 10. Ja klar. Weil es passieren immer tolle Dinge. Immer. So. Und oftmals, und das Problem, ja, warum für viele Menschen scheinbar diese Dinge nicht passieren, weil sie eben Altes nicht weggeben können. Stell dir vor, du hast einen Raum und in diesem Raum ist ganz viel Müll, der dich belastet. Und du müsstest eigentlich mal ein bisschen was von dem Müll rausschmeißen, um wieder Platz zu schaffen für was Neues. Machst du aber nicht, weil du glaubst, auf diesen Müll angewiesen zu sein, weil du willst nichts weggeben. Und mit Müll meine ich jetzt nicht echten Müll, sondern Dinge, die dich halt belasten, die nicht gut für dich sind. Das können Menschen sein, also nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht Menschen mit Müll vergleichen, aber so einfach Dinge, die nicht gut für dich sind. Das können Dinge sein, das kann ein Job sein, das können Menschen sein, das können Orte sein. So. Und viele haben aber Angst, ihren Status quo zu verlassen. Sie wollen was Neues, aber nichts von dem Alten weggeben. Und das kann oftmals nicht passieren, weil ganz oft einfach eine neue Tür nur dann, auch wieder ein Kalenderspruch, eine neue Tür erst dann aufgeht, wenn du eine alte zumachst. Und nicht irgendwie so noch halb offen lässt oder dir einen Reserveschlüssel irgendwie heimlich einsteckst. Nee, die muss zu sein. Und dann geht was Neues auf. Das ist ganz oft so. Also ich bin total happy mit mir. Ich habe natürlich noch Ziele. Ich fange jetzt auch mit meinem Podcast an. Ich werde mit Sicherheit noch Bücher schreiben. Ich will auf jeden Fall noch Filme machen. Noch mehr Filme. Ich will mal irgendwann vor 10.000 Leuten auf einer Bühne stehen und mein Programm machen. Das sind alles so Dinge, die ich cool finde, wenn es passiert. Aber auch da, ich bin da nicht glücklicher als jetzt. So. Das sind Dinge, das wäre cool, wenn es passiert. Wenn es nicht passiert, aus welchen Gründen auch immer, it's all good.
It's all good, dann würde ich sagen, ist jetzt Plug-Time. Nochmal so ein bisschen zum Buch einfach. Du hast es, in 2 Wochen kommt es raus?
Es kommt darauf an, wann dein Podcast gesendet wird. Also er kommt am 20. Mai, kommt der Podcast.
Okay.
Und am 20. Mai kommt auch das Buch, It's All Good.
Kannst du vielleicht einfach so einen kleinen Elevator-Pitch machen? Warum sollte ich das Buch kaufen?
Wenn du Bock hast auf 320 coole Seiten, die dich sehr gut unterhalten werden. Ich habe mir vorgestellt, ich möchte ein Buch machen zwischen Pharrell Williams und Eckhart Tolle.
Krass, okay.
So, also das Spirituelle von Eckhart Tolle und die Coolness von Pharrell Williams.
Geil.
So, irgendwo in dem Bereich. Und es sind viele Hip-Hop-Geschichten drin. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass Spiritualität oftmals sehr oldschool ist, sehr altbacken, sehr, wir zünden mal ein Räucherstäbchen an, ja, und halten uns an den Händen und tanzen Hippie-Tänze. Und genau das bin ich nicht. Sondern ich bin halt ein Hip-Hop-Dude. Und ich laufe mit Hoodie rum und habe so das Gefühl einfach, ja, du kannst es eben auch in cool machen, in anders. So, und ich erzähle so im ersten Teil des Buches auf meine Sinnsuche, auch wie es mir nicht so gut ging damals und wie ich mit meinen, ja, Depressionen so ein bisschen umgegangen bin, mit meinen Wohlstandsdepressionen, muss man sagen. Es waren keine klinischen Depressionen. Da gibt es auch einen Unterschied.
Aber Wohlstandsdepression, das finde ich auch gut.
Ja, weil ich hatte alles, aber habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht wertgeschätzt. Dann bin ich nach Rio gereist. Ich habe Dinge anders gemacht. So, ich saß hier in dieser Küche. Es gibt auch viele Szenen, die genau hier passieren, wo wir gerade sitzen. Und habe dann einfach zu meinem Brainfucker gesprochen, ne, mit der inneren Stimme. Und ich habe gewusst, ich muss Dinge anders lösen. Ich kann nicht erwarten, dass was Neues in meinem Leben passiert, wenn ich immer wieder das Alte wiederhole.
Albert Einstein,
ja. Das berühmte Zitat. So, und habe dann einfach gesagt, okay, ich mache jetzt etwas, was ich niemals machen würde. ich bin dahin gegangen, wo meine Ängste waren. Deswegen habe ich vorhin gesagt, gehe an Orte, wo sich deine Ängste befinden und deine Ängste verschwinden. Und dann bin ich halt durch Umwege in den Favelas von Rio gelandet und erzähle ich so ein bisschen, was ich da gelernt habe von den Einheimischen. Bin dann zurück, habe dann Daniel kennengelernt, wie dann das Buch entstanden ist. Also ja, ich erzähle auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte vom bescheuerten Herz. Also was passiert ist, bevor das Buch anfängt oder bevor auch der Film anfängt. Und gehe im zweiten Teil so ein bisschen über, dass ich da tatsächlich Ratschläge gebe und aus ja einfach Tipps gebe, Challenges. Aber halt immer nicht mit dem Finger nach oben gehoben. Nicht, wie sagt man, fingerhebend.
Ja. So mahnend,
genau, mäßig. Genau, nicht so, ich weiß, wie es funktioniert, sondern hey, ich erzähle dir einfach aus meinem Leben und mach damit, was du willst.
Ich finde mal ein geiles Ding, um das zu beschreiben, weil ich das für mich auch irgendwie gesucht habe, ich Impulse geben. Mhm.
Ja, genau, Impulse geben. Und in dem Buch geht es nicht darum, tatsächlich super erfolgreich zu sein, sondern es geht darum, es geht um Werte, es geht um Ehrlichkeit, es geht darum, dass du nichts brauchst im Außen, um zufrieden und glücklich zu sein. Du brauchst nichts. Das ist so, das ist eigentlich die Message des Buches. Du brauchst alles, was du brauchst, ist jetzt schon da. Du musst es nur wieder freischaufeln. Den ganzen Schrott und Müll, der um dich rum ist, der muss wieder weg, damit du atmen kannst, damit du es wieder sehen kannst. Dankbarkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein guter Elevator-Pitch war, aber.
War kein Elevator-Pitch, aber es war gut. Also.
Aber ich bin auch kein Verkäufer, deswegen. Da war ich immer schlecht.
Nee, mega. Also, ich könnte jetzt echt noch einige Zeit weiter mit dir quatschen. Da war super viel gerade und ich bin mega froh, dass wir das gemacht haben und vor allem mega dankbar darüber, dass du so ehrlich warst. Dass da gerade so viel kam, was für mich wertvoll war und für jede Person, die bis hierhin dran geblieben ist. Also, das kann ich safe jetzt schon unterschreiben, weil das war wertvoll. Und
danke.
Ich weiß auch gar nicht so gerade, wie ich das hier irgendwie beenden soll, weil das gerade so. Es ist gerade so dieses gehirnflüssige Ding, was da oben gerade rumschwimmt. Aber irgendwie so zum Schluss, ich weiß nicht, einfach, du hast nochmal hier das Mikrofon. Gibt es irgendwas, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, du hast gerade einfach nochmal die Chance, da irgendwas reinzusprechen. Gibt es noch was raus muss?
Glaubt an euch, glaubt an eure Träume, erinnert euch daran, dass wir nur einmal in diesem Leben sind. So, jeder Tag, den wir verschenken, ist verloren, kommt nie wieder zurück. Geld kannst du immer wieder neu verdienen. Zeit ist unwiederbringlich vorbei. Das heißt, die Zeit, die du investierst, muss dir auch klar sein, dass das das Wertvollste ist, was du für immer haben wirst. Probiert ganz viel aus. Habt keine Angst davor zu scheitern. Es gibt kein Scheitern. Es gibt nur dann ein Scheitern, wenn du sagst, okay, ich bin gescheitert, aber ansonsten ist das etwas sehr Deutsches, ja, diese Scheiterkultur, ja. Bin ich total dagegen. Wir werden erzogen mit einem Mindset des Nicht-Probierens, aus der Angst davor zu scheitern, und ich sage genau das Gegenteil, scheitere so oft es geht, das ist der beste Lehrer. Scheitern ist der beste Lehrer. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Wenn du nach der Schule nicht weißt, wohin mit dir, geh viel reisen, lerne neue Kulturen kennen, lerne Sprachen, öffne deinen Horizont, viel lesen und ja, enjoy your life.
Stark. Du hast gerade noch zum Schluss gesagt, viel lesen, dein Buch. Pack ich in die Shownotes, aber irgend noch ein Buch, was du den Leuten vielleicht noch mit auf den Weg geben kannst, irgendwas, was dich inspiriert hat, was du cool findest.
Was ich super finde, alles von Charles Bukowski natürlich. Charles Bukowski ist so ein Straßenpoet, sehr rough, sehr krass, sehr ehrlich. Deswegen ist er auch so erfolgreich gewesen, lebt ja nicht mehr. In dem, was er getan hat, weil er einfach den Menschen den Spiegel vors Gesicht gehalten hat und er das ausgesprochen hat, was viele einfach gedacht haben. Also Charles Bukowski ist der Killer, so in den Bereichen Motivation und Selbstverwirklichung finde ich tatsächlich Eckhart Tolle sehr gut, Jetzt.
Ja,
mega. Zeit dagegen. The Power of Now heißt so im Englischen, auf Deutsch einfach jetzt.
Ja.
Ich glaube, die Kraft der Gegenwart heißt der Untertitel. Klar, von Paulo Coelho, der Alchemist, sollte man auf jeden Fall gelesen haben.
Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Dass ja, mega.
Steht,
ja.
Die Geschichte zu Paulo Coelho steht aber auch nochmal im Buch drin. Nicht so ausführlich wie in Why Not, aber mit einem anderen, aus einer anderen Perspektive. Paulo Coelho, klar, der große Held, auch einer meiner großen Idole. Auch ein Vorbild, was es bedeutet, an sich zu glauben, Durchhaltevermögen. Wer Biografien mag, ich liebe die, das Buch von Anthony Bourdain, Geständnisse eines Küchenchefs. Kann ich sehr empfehlen. Übrigens, wer sich in der Persönlichkeitsentwicklung oder für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, sollte eigentlich Biografien lesen und keine Bücher über Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, würde ich sofort unterschreiben.
Weil aus Biografien lernst du wesentlich mehr als aus Ratgebern.
Oder aus Podcast-Folgen.
Oder aus Podcast-Folgen, ja, das ist einfach. Also schau dir an, was Menschen gemacht haben, die du selbst cool findest. Und dann wirst du feststellen, dass die alle ähnliche Probleme hatten, alle Schwierigkeiten hatten am Anfang. Niemand ist gesehen worden, niemand ist gehört worden, alle hatten den gleichen Struggle. So, beschäftigt euch einfach mit den Dingen, die euch interessieren, und fragt Menschen nach Rat. Das ist so unglaublich wichtig. Fragt Menschen, die den Weg schon gegangen sind, der noch vor euch liegt, um Rat. Und das Geile ist, du schreibst 10 Mails und bekommst 5 Antworten und du kannst davon mit 2 Menschen dich treffen.
Ja.
Und die haben auch Bock, dir zu helfen, weil Menschen eigentlich als Herdentier, ja, wollen anderen Menschen helfen. Und nicht jeder und nicht jeder hat Zeit, aber du wirst auf 100 pro, auf 10 E-Mails wird sich einer finden, der sagt, okay, ich habe eine halbe Stunde für dich, komm vorbei. Habt keine Angst davor, anzufangen. Jeder hat bei Null angefangen. Ich habe bei Null angefangen, du hast bei Null angefangen. Das Problem ist eben, dass viele sich nicht trauen anzufangen, weil sie nicht dabei gesehen werden wollen, wie sie anfangen. Weil es ja ein Zeichen von Schwäche ist.
Ja.
So. Aber um auf Cristiano Ronaldo zurückzukommen, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, auch der hat zum ersten Mal einen Elfmeter geschossen. Mit, keine Ahnung, 6. So. Auch er war irgendwann mal ein Anfänger. Durch die Übung ist er jetzt ein Meister geworden. Und du fängst jetzt an, bist in 2 Jahren ein halber Profi. Wichtig ist halt, jetzt anzufangen und es nicht zu verschieben.
Ja, nicht morgen, sondern
heute. That's right, man, that's right.
Ey, da ist man überfett. Überfett, wirklich, get the boss.
Bam.
Krass, fettes Dankeschön dafür. Wie gesagt, ganze Kram wird verlinkt. Webseite, Instagram, Dankeschön, wirklich.
Danke für die Einladung and it's all good, baby, baby.
It's all good. Ciao, ciao.
Ciao.
Mega, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wirklich. Du hast gerade einfach 2 Menschen eine Stunde lang beim Reden zugehört. Und ich finde, das muss man an der Stelle einfach mal wertschätzen. Also Daumen nach oben für dich. Zum Schluss brauche ich noch einmal ganz kurz deine Aufmerksamkeit, da sich ein bisschen was verändert hat. Es gibt nur noch sonntags neue Podcast-Folgen. Also das Gesprächsformat und Fabio Talks wechselt sich jetzt sonntags ab. Das heißt, mittwochs gibt es keine Podcast-Folgen mehr. Und im 2-Wochen-Rhythmus gibt es dann die beiden Formate. Zwischendrin gibt es immer mal wieder eine Special-Folge, aber das passiert dann halt, wenn es passiert. Sonst kann ich jetzt nur noch sagen, ich wünsche dir einen coolen restlichen Tag, wann auch immer du die Folge gerade gehört hast. Ja, wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder. Es gibt freshen neuen Content. Und bis dahin wünsche ich dir einfach eine coole Zeit. Nimm dich nicht so ernst und genieß das Leben. Peace.